HR Info. Politik.
Man nannte sie die 175er. Erwachsene Männer, die einvernehmlich Sex mit einem anderen Mann hatten. Seit 1871 in Deutschland ein Verstoß gegen den Paragraphen 175 des Strafgesetzbuchs. Viele landeten in Haft, die Kündigung vom Arbeitgeber folgte meist auf dem Fuße. Erst vor 25 Jahren wurde der Paragraph 175 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen, zum 11. Juni 1994. Daher hat unser Kollege Marco Giacopuzzi vom hr-Fernsehen Zeitzeugen gesucht und gefunden für seine Dokumentation Der Schwulenparagraph – Geschichte einer Verfolgung. Sie hören sie jetzt in hr-Infopolitik mit Julia Hummelsieb. Hermann Landschreiber hat Sex mit Männern. Das war per Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland verboten, noch in den 1960ern. Gegen den Paragraphen 175 hat auch Günther Werner verstoßen, wieder natürliche Unzucht mit Männern, so hieß es. Beide wurden von der Polizei verhaftet und verhört.
Was ich gemacht habe, wo der sein Ding hingesteckt hat und ob das eben Analverkehr war und ob das Oralverkehr war und sowas alles, das wollte er alles wissen.
Geben Sie es zu. Und war da noch mehr? Ich glaube es nicht, dass das alles war. Ja.
Dann musste ich mich ausziehen später nackt. Alle Körperöffnungen sind erstmal untersucht worden. Dann sind so wie bei einer Frau Abstriche gemacht worden, ob man noch Spermaspuren findet. Die Unterwäsche ist mir weggenommen worden. Die ist auch nach Spermaspuren untersucht worden.
Und da habe ich gesagt, wisst ihr was? Sag ich, die Gaskammer entstehen noch. Da habt ihr früher die Juden umgebracht, jetzt quält er uns. Könnt ihr uns dahin bringen?
Hermann Landschreiber lebt mittlerweile seit 28 Jahren mit seinem Ehemann Holger zusammen. Doch noch immer schmerzt den heute 80-Jährigen seine Vergangenheit. 1966 arbeitete er bei der Post in Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis im Südosten von Hessen. Dorthin kam eines Tages die Polizei. Die Mutter seines Ex-Freundes hatte Anzeige erstattet. Verstoß gegen den Paragraphen 175. Erst stundenlanges Verhör, dann ging es direkt in Untersuchungshaft.
Zum Hofgang, da bin ich mit einem Schwerkriminellen allein gelaufen. Ich durfte mit der Allgemeinheit nicht laufen. Also wir waren Schwerverbrecher, wir waren Mörder und sonst was gleichgestellt.
Zwei Tage später die fristlose Kündigung von der Post. Per Brief ins Gefängnis. Hermann Landschreiber schrieb damals einen langen Brief an den Bundesjustizminister.
Wie weit ist der Paragraph 175 das Fundament für einen Haftrichter, um seinen persönlichen Hass gegen Homosexuelle abreagieren zu können? Bitte um Hilfe in größter seelischer Not.
Als Günther Werner, heute Mitte 70, seinen Job verliert, ist er 16 Jahre alt. In seinem kleinen Dorf in Bayern waren amerikanische Soldaten stationiert. Mit so manch einem traf er sich zum Sex. Auch an jenem Abend, als sie ein Zimmer mieteten, in der Hoffnung, dass keiner merkt, wofür.
Ich war mit ihm im Zimmer. Der Junge, der hat mit Unterwäsche im Bett gelegen. Ich hatte einen freien Oberkörper und dann polterte es an die Tür. Dann kam der Vermieter, der Pächter von dem Lokal oder von der Pension rein mit der amerikanischen Polizei und mit der deutschen Polizei. Und der Junge ist aus dem Bett gefetzt worden. Der musste sich sofort anziehen. Ich habe auch mir mein Hemd übergeschmissen. Der ist in Handschellen abgeführt worden mit der MP und ich bin mit den Kriminalbeamten halt ins Polizeiauto gepfeffert worden.
Seine Eltern fassungslos, ein schwuler Sohn. Sein Vater war Dorfpolitiker. Tagelang musste Günther Werner zum Verhör, allein, immer dieselben Fragen. Dann die Verhandlung vor Gericht.
Ich habe gedacht, so jetzt mehr oder weniger jetzt was geköpft, jetzt ist es passiert. Dann ging es da Staatsanwalt Plädoyer und das andere Plädoyer hat dann mehr oder weniger die Jugendbehörde gehalten und die musste dann natürlich noch ganz toll einen draufsetzen und hat mir also kriminelle Neigungen unterstellt und auch für die Zukunft vorausgesagt. Naja, und das war für den Richter dann wahrscheinlich der Startpunkt, dass er sagt, so 4 Wochen Jugendarrest in Einzelhaft. Und das war's.
Günther Werner lacht bitter, während er seine Geschichte erzählt. Hermann Landschreiber kann das nicht.
Wie dann das Ganze passiert ist, ist die Mutter zum Hausarzt hin und hat ihn gefragt. Und hat der Doktor angesagt, Frau Landschreiber, wusste sie das nicht? Und ich sagte, nee. Hat er nur zu ihr gesagt, ich soll mir da keinen Vorwurf machen. Sagte, das ist angeboren. Und es ist nichts dagegen zu machen. Also man müsste unser Leben so leben, wie es ist, selbst wenn die Gesellschaft auch dagegen ist.
Wie sehr die Gesellschaft damals gegen Homosexuelle war, zeigt eine Straßenumfrage fürs Fernsehen von 1971.
Wenn einer homosexuell ist, ist meiner Meinung nach krank. Das ist nicht normal.
Ich verurteile das sowieso, dass diese Sorte Menschen noch, wollen wir sagen, bei uns in der Gesellschaft herumlaufen.
Dann kann man kastrieren.
Im Kaiserreich eingeführt, von den Nazis verschärft, der Paragraph 175. 1:1 übernahm die junge Bundesrepublik unter Konrad Adenauer den Paragraphen. Männer, die Sex mit Männern haben, wurden verfolgt. Mit dem Segen der Kirche, denn Schwulsein sei nun mal Sünde. Gegen 100.000 Männer wurde ermittelt, etwa 70.000 am Ende verurteilt. Lesbische Frauen waren nicht betroffen. 1957 bestätigte das Verfassungsgericht den Paragraphen, alles sei rechtens. Heute ist das Geschichte. Bei der Bundesinteressenvertretung schwuler Senioren betreut Markus Felke die Männer, die aufgrund des Gesetzes zur Rehabilitierung seit 2017 einen Antrag auf Entschädigung stellen können.
Viele machen sich da keinen Begriff von dem Umfang und der Größe des Verstoßes gegen Menschenrechte, die durch diesen Paragraphen begangen worden sind. Auch unabhängig davon, ob man verurteilt wurde oder nicht, es reichte ja schon aus, ein Ermittlungsverfahren zu haben. Und dann saß man womöglich in U-Haft, dann konnte man nicht zur Arbeit gehen. Bums, war die Stelle weg. Das hat sich ja dann auch teilweise rumgesprochen, das ist ein 175er oder sowas. Die Leute haben den sozialen Tod erlitten, wenn ich das mal so sagen darf.
Gesellschaftlich geächtet brachte man die Schwulen auch in Verbindung mit Rotlicht und Prostitution. Die Berliner Abendschau vom 6. Juli 1965 beschreibt sie als
Grundrechtsneurotiker, unverbesserliche Parasiten der Gesellschaft an der Peripherie einer reformbedürftigen Gesetzgebung.
Für Markus Felke Beleg, wie lange sich Vorurteile in der Gesellschaft halten können.
Es hat Menschen dauerhaft deformiert und beschädigt. Also die Vorurteile, die in der Nazizeit ja besonders schlimm umgesetzt wurden, sind ja dann 45 nicht über Nacht verschwunden, sondern es hat sich weiter fortgeführt.
Karl Panzer war in den 1960er Jahren Strafrichter und Mitglied des Katholischen Volkswartbundes, ein Verein zur Bekämpfung öffentlicher Unsittlichkeit. Er sagte zu der Zeit in einem Fernsehbeitrag:
Homosexuell veranlagte Menschen sind in aller Regel weiche, sensible, besonders empfindsame Menschen mit einer femininen Veranlagung, die in besonderer Weise Furcht und Angst vor einer Strafe haben. Gerade bei diesem Tätertyp ist also eine Strafnorm als Abschreckung besonders wirksam.
Zu solchen Strafen hat auch Klaus Bär verurteilt. In seiner Zeit als Richter hatte der heute 87-Jährige über Verstöße gegen den Paragraphen 175 zu entscheiden.
Das waren die schwärzesten Tage meines Richterlebens, diese Urteile. Und man kann sagen, das war vielleicht eine Schwäche, dass ich den Beruf nicht verlassen habe. Ich habe mich mit meiner Frau oft darüber unterhalten, hätte man nicht einfach den Richterdienst verlassen sollen. Meine Frau sagt, wir hatten eben geheiratet und zwei kleine Kinder. Wie stellst du dir das vor? Also alle diese Dinge, die haben sich ausgewirkt zu Lasten der Männer, die ich verurteilt habe.
Klaus Bär war etwas über 30, als er am Amtsgericht Ulm 6 Männer wegen Verstoßes gegen den Paragraphen 175 verurteilte. Als junger Referendar musste er Polizisten bei der Jagd auf Schwule begleiten.
Es kam auch vor, dass der Kripo-Beamte mit mir zu den Leuten fuhr, in die Wohnungen, von denen sie vermuteten, dass sie als Homosexuelle aktiv sind mit Freunden in der Wohnung. Und so sind auch die Fälle entdeckt worden, die ich abgeurteilt habe. Da habe ich das selbst erlebt und es hat mich auch angekotzt. Die Urteile verstoßen gegen die Menschenwürde in dem Sinne, wie das in Artikel 1 steht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich glaube, ich habe im ersten Fall eine sehr lange Bewährungszeit festgesetzt. Das ist erbarmungslos. Das ist erbarmungslos.
Die Angst vor dem Paragraphen 175 prägte in der Bundesrepublik Deutschland das Lebensgefühl schwuler Männer, wie das von Helmut Koch, heute 90 Jahre alt.
Wenn man mal eine Bekanntschaft machte, dann ja, wollen wir uns mal wiedersehen und so, ja, du kannst mir deine Telefonnummer geben und so. Einige hatten ja schon Telefon. Das machte man nicht, weil man wusste, dass wenn die Kripo einen schnappte, dann wurde zuerst das Notizbuch gefilzt.
Harm-Peter Dietrich, heute 83 Jahre alt, spricht von einem Leben in Angst.
Natürlich hatte man ständig Angst, angezeigt zu werden, irgendwo aufzufliegen oder auch erpresst zu werden. Und ich habe auch Menschen erlebt, die oder gekannt, die ihrem Leben ein Ende gesetzt haben, aufgrund dieses Drucks in der Erwartung einer Verurteilung.
Klappen nennt man im Jargon öffentliche Toiletten, wo sich manche schwule Männer zum Sex treffen. Klaus Schirdewan war 17, als er auf einer solchen Klappe von der Polizei geschnappt wurde.
Dann wurde ich da richtig wie beim Schwerverbrecher mit Nummernschild, wie bei den, Panzerknackern, fotografiert, rechts, links, oben, unten, dann die Fingerabdrücke von allen Fingern. Dann sagt der Polizist zu mir, Sie brauchen gar nichts mehr lügen, Ihr Kollege hat alles gestanden. Und da bin ich zusammengebrochen. Und dann habe ich geheult wie ein Schlosshund und habe halt gesagt, ja, so war's. Und dann hat er sich natürlich gefreut und hat gesagt, H, der hat nichts gesagt, Sie haben es jetzt verraten.
Und wieder Schwierigkeiten. Dann kommen Sie raus, bitte schön.
Es ist Ihnen natürlich sehr gefährlich, wenn Sie jetzt schon wieder in der Nähe dieser Strichplätze rumsausen, gell? Also, das gefällt mir schon gar nicht. Das sage ich schon, das mag ich mir jetzt schon notieren. Okay, ja.
Ihren Ausweis, bitte schön.
Ja, ich habe leider keinen Ausweis.
Ja, danke.
Warum halten Sie sich so lange in der Toilette?
Polizeirazzien waren Ende der 1960er Jahre üblich. Harm-Peter Dietrich und Klaus Born erinnern sich.
Ich bin da in diese Toilette hineingegangen und da stand ein junger Mann. Und da waren zwei Männer, älter, in weiten Mänteln.
Die Polizei selber, die sind als Lockvögel reingegangen.
Die hatten beide die Hose offen und zeigten ihr Glied. Das fand ich unglaublich.
Und haben nur gewartet, bis sie dann gemerkt haben, da gingen jetzt zwei Gegner zusammen auf eine Toilette. Die werden da bestimmt eine Nummer schieben.
Dazu kam es gar nicht mehr, denn wir wurden vor der Klappe festgenommen, ohne dass irgendetwas passiert war.
Ziehen Sie sich mal an, kommen Sie dann mit.
Also ich bin von früher Jugend auf sehr viel gereist. Und ich fand, dass Deutschland eigenartig mit diesem Paragraphen verhaftet war. Viel stärker als woanders.
In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein. Flink wie Windhunde. Und hart wie Krupstahl.
Alfred Ledermann entsprach diesem Bild nicht. Ein homosexueller Asozialer steht in der Polizeiakte von 1942. Ledermann hatte Sex mit Männern.
Das ist sehr detailliert beschrieben, dass er entweder mit der Hand jemanden befriedigt oder oral jemanden befriedigt. Es ist wohl auch einmal dazu gekommen, da hat er bei jemandem übernachtet, der hat sich dann wohl auf ihn gelegt.
Alfred Ledermann war der Großonkel von Melanie Bouffet-Kleiner. In der Familie wurde nie über ihn gesprochen.
Wie man mit diesen Menschen umgegangen ist, diese Sprache, die man hier in jedem Satz findet, wie man über solche Menschen gesprochen hat, wie herablassend. Ja, das waren eigentlich ja dann schon gar keine Menschen mehr.
Die Nazis verschärften schon 1935 den Paragraphen, machten die Schwulen zu Staatsfeinden, fürchteten Verschwörungen. Männer, die mehrfach wegen homosexueller Handlungen bestraft worden waren, kamen ins KZ.
Die Homosexuellen mussten im dortigen Klinkerwerk arbeiten. Das war so eine ganz schwere, harte Arbeit. Die standen also den ganzen Tag im Wasser. Und manchmal haben die Aufseher da zum Spaß einfach mit den Gewehren unten reingeschossen und geguckt, wer taucht denn nochmal auf von denen.
Alfred Ledermann starb 1942 im KZ Sachsenhausen. Amtliche Todesursache in der Mitteilung der Gestapo: Herz-Kreislauf-Schwäche. Alfred Ledermann wurde 20 Jahre alt. Anders als die BRD kehrte die DDR nach Ende des Zweiten Weltkrieges 1959 zu einer milderen Version des Paragraphen zurück. Ab 1957 wurde einvernehmlicher Sex unter erwachsenen Männern in der Regel nicht mehr verfolgt. Frank Paul wuchs in Dresden auf.
Von offiziellen Stellen wurde das Thema Homosexualität totgeschwiegen. Es wurde nie angesprochen. Und im persönlichen Leben hat man sich eben so verhalten, dass man keinen Anstoß erregt hat. Ich meine, über sexuelle Dinge redet man ja nur eigentlich nie, aber ich habe auch nichts anbrennen lassen, also da bin ich ehrlich. Und im Grunde genommen haben schwule Männer zwei Leben geführt. Eins nach außen, um das nie bekannt werden zu lassen, was mit ihnen los ist, und dann das eigene Leben noch in, wo man sich gegeben hat, wie man war.
Frank Paul war Mitglied der SED, hatte ein Amt als Stadtbezirksrat inne. Mit 50 wurde sein Schwulsein öffentlich und zum Problem.
Die SED wollte immer nach außen untadelig dastehen und vor allen Dingen keine Angriffsfläche für Kritik bieten. So, und damit war man weg vom Fenster. Ich war Abgeordneter, in der DDR war das möglich, Abgeordnete abzuberufen, und das erfolgte. Der Witz bei der Geschichte ist, dass die, die mich abgerufen haben, mir aber sofort Arbeit angeboten haben woanders. Verfolgung, weil man schwul war, gab es nie. Aber Verfolgung, weil man politisch ein unsicherer Kandidat in der DDR war, die gab es, auch wenn man am Ende schwul war. Und dann ist das immer schwer zu trennen, da wird immer vermutet, weil der schwul war. Nee, das hatte andere Ursachen.
Heute hat Frank Paul eine schwule Seniorengruppe. Zu der kommt auch Lothar Dönitz. Er gehörte seit 1964 zur Deutschen Volkspolizei. Als junger Mann wusste er genau, wo es in Ost-Berlin Klappen gab.
Ich wurde auch schon mal kontrolliert, ja. Was machen Sie hier? Sie bewegen sich außerhalb der öffentlichen Wege. Der Sex als solcher war unter Erwachsenen nicht verboten. Strafrechtlich keine Bedeutung, aber politisch-moralisch verwerflich.
Am 30. Oktober 1970 warteten im Polizeirevier 67 an der Greifswalder Straße seine Vorgesetzten auf ihn. Sie hatten Lothar Dönitz gerade erst zum Offizier befördert und wollten ihm nun etwas mitteilen.
Männer, die mit Männern Sex haben, können nicht Offizier sein. Sie verstoßen gegen die sozialistische Moral und Ethik. Und das Beste ist, dass das Dienstverhältnis aufgelöst wird. Auf gut Deutsch gesagt, rausgeschmissen.
Das Thema Homosexualität sollte in der DDR unsichtbar bleiben. Peter Rausch, heute Ehemann von Lothar Dönitz, war DDR-Schwulenaktivist der ersten Stunde.
Einfach nur sagen, wir sind ja da und die sind so oder so da und wir geben ihnen einfach ein bisschen öffentlichen Platz. Diese Idee kam ihnen nicht. Sie hatten irgendwie im Hintergrund immer, das würde irgendwas Schlimmes passieren, irgendwas würde ausbrechen. Die Homopest oder so.
Trotzdem machten sie Ausflüge, feierten, drehten Filme mit Botschaft.
Es ist also an der Zeit, dass den Homosexuellen der kommenden Generationen eine Alternative zu der bisherigen Lebensart angeboten wird, die menschenwürdiger und gleichberechtigt gegenüber den Heterosexuellen ist.
Ich weiß nicht, wo Verfolgung anfängt. Ja, da war es immer irgendwer, der über dich entschieden hat, der dich beobachtet hat, der deine Karriere und deine Entwicklung bestimmt hat. Und da war natürlich in meinen Zusammenhängen immer homosexuell ein Thema.
In Westdeutschland nimmt sich die 68er-Bewegung dem Thema Paragraf 175 an. Gustav Heinemann von der SPD war damals Bundesjustizminister der Großen Koalition.
Ich stehe auf dem Standpunkt, dass der gleichgeschlechtliche Umgang unter erwachsenen Männern nicht mehr strafbar gehalten werden sollte, so wie das bisher der Fall ist.
1969 wurde der Paragraf 175 in der Bundesrepublik entschärft, aber nicht abgeschafft. Sex mit Männern über 21 war nicht mehr strafbar. Aber das Schutzalter lag höher als bei Heterosexuellen. Man glaubte immer noch, dass man zum Schwulsein verführt werde. Der Paragraf 175 existierte also weiter. Der Versuch, ihn in den 1980er Jahren abzuschaffen, scheiterte. Vielleicht würde es ihn heute noch geben, wäre der Bundesrepublik nicht die DDR in die Quere gekommen. Denn die schaffte schon 1988 das unterschiedliche Schutzalter ab, das dort, anders als in der Bundesrepublik, auch für lesbische Frauen galt. Mit der Wiedervereinigung gab es ein Problem, erklärt Frank Paul.
Zu Wendezeiten war uns klar, wenn hier nichts passiert, sind wir auf einmal wieder kriminell.
Historikerin Theresa Tammer arbeitet an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster an ihrer Promotion über schwule Bewegungen im geteilten Deutschland.
Der Mauerfall und die Wiedervereinigung haben einfach den Druck erhöht, dass eine Regelung gefunden werden musste.
Für Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP, der damaligen Bundesjustizministerin, gab es nur eine logische Konsequenz, den Paragraphen 175 abzuschaffen.
Denn was hätte man denn machen sollen? Man hätte ja die Strafbarkeit sonst ausdehnen müssen auf das Gebiet der ehemaligen DDR.
In Ost-Berlin treibt das die Schwulen und Lesben auf die Straße. Endlich dürfen sie das auch.
Der Paragraph wäre sicherlich irgendwann gefallen, aber ohne die Abschaffung des Paragraphen in der DDR und ohne den Mauerfall wahrscheinlich nie so früh.
Glaubt Historikerin Tammer. Einfach war das nicht, sagt Leuthäuser-Schnarrenberger.
Das liegt daran, dass Homosexualität von manchen als abnorm, als eine Krankheit, aber auch als eine gefährliche Veranlagung gesehen wurde. Und deshalb war es wirklich noch auch ein Kraftakt, 94 diesen 175 endlich zu beseitigen.
Aber dann hieß es am 10. März 1994 in der Tagesschau:
Am Abend hat der Bundestag den historisch belasteten Paragraphen 175 endgültig aus dem Strafgesetzbuch gestrichen.
Auch Frauen hat der Paragraph 175 ungerecht behandelt, denn er hat sie einfach übersehen. Etwa Monika Meyerhofer-Kammann aus Stuttgart und Elke Schliebe aus Halle an der Saale. Sie sind heute ein Paar.
Es gab schon ganz bestimmte Frauen und Typen, die einem das Leben sehr schwer gemacht hat, dass man sich selbst fragte, was ist es? Was ist es? Was kann das sein? Ist es jetzt, dass du jetzt mit einer Frau zusammen bist?
Es waren die 60er Jahre. Da hat man das Wort ja nicht mal ausgesprochen, lesbisch. Noch nicht, ne? Bei dir ja auch nicht, ne?
Als ich mit lesbischer Beziehung irgendwie konfrontiert worden bin, habe ich nicht mal gewusst, wie man schreibt.
Zwei Frauen im Bett, das war höchstens ein Thema geiler Männer.
Ich habe mich zu Frauen mehr hingezogen gefühlt und hatte so im jungen Alter gedacht, eigentlich würde ich ja lieber mit einer Frau wohnen, mit ihr im Urlaub fahren, schöne Sachen unternehmen. Aber es war halt so üblich, also 64 verlobt, 66 geheiratet, so war das.
Und 1967 geschieden. Nach 2,5 Jahren trennte sich auch Monika Meyerhofer-Kammann von ihrem Mann. So sein, wie sie wollten, ging nicht.
Frauen hatten keine Sexualität, sie haben nicht bestimmt über ihren Körper. Die Männer hatten ja die Sexualität und deshalb gibt es dafür auch diesen Paragraphen. Da ja Frauen keine Sexualität hatten, brauchte man sie ja nicht zu verurteilen, das zählt ja nicht. Das war ja schon wieder zweite Klasse, ne?
Und was wurde aus Hermann Landschreiber und Günter Werner, nachdem sie in den 1960er Jahren wegen Männerliebe verurteilt wurden?
Eine Nachbarin bin vorbeigelaufen, da hat sie dann immer angefangen, 175er-Jung, so.
Wenn mein Vater geglaubt hat, er ist in seiner Ehre getroffen, weil er halt da in der Bürgermeisterei tätig war und sowas alles, und meine Mutter sich meinetwegen geschämt hat, war mir eigentlich dann im Endeffekt wurscht.
Ach, mein Vater, der ist da mit seiner Firma ja riesig angegriffen worden. Da hat so mein Vater gesagt, wenn ich so einen hätte, den hätte ich totschlagen. Ja, und lauter so Sachen da. Ne?
Was halt dann immer der Schärfste war, jedes Mal, wenn in Erlangen irgendwie ein Sexualdelikt war, ist man immer gleich automatisch, da hat man die ganze Kartei. Ich habe mal den Polizisten gefragt, ich sage, wie kommen Sie denn dauernd auf mich? Ja, wir gehen die Karteien durch, weil er in den letzten Jahren sexuell aufgefallen ist und bestraft worden ist. Dann fragen wir immer so quasi nach dem Alibi nach. Ne? So ist das damals abgelaufen.
23 Jahre nach Abschaffung des Paragraphen wird gegen viel Widerstand das Gesetz zur Rehabilitierung beschlossen, auch für jene Männer, die nach 1945 verurteilt wurden. 3.000 Euro gibt es als Entschädigung, 1.500 dazu für jedes angefangene Gefängnisjahr. Richter Klaus Bär ist heute erleichtert.
Ich bin froh, dass jetzt endlich amtlich ist, dass die Behandlung der Homosexuellen auch in der Bundesrepublik grundgesetzwidrig war. Die Menschenwürde wurde angetastet. Meine Urteile waren verfassungswidrig.
Die meisten Verurteilten aber starben als Verbrecher. Etwa 5.000 leben noch. Nur 145 haben bis heute einen Antrag auf Entschädigung gestellt.
Mit anderen Worten, das Gesetz ist schön, aber zu spät.
Der Schwulenparagraf. Geschichte einer Verfolgung. Das war HR Infopolitik mit Julia Hummelsieb. Den kompletten Film mit noch viel mehr Hintergrund zum Thema von Marco Giacopuzzi können Sie in der ARD-Mediathek sehen. Den Link dazu finden Sie auf hr-inforadio.de oder auch auf dem ARD-YouTube-Kanal.